Ich begrüße Sie bei einer Sendung der Philosophischen Brocken. Mein Name ist Richard Heinrich. Ich werde mich in der nächsten Stunde mit meinem Kollegen Johannes Steitzinger unterhalten. Herr Steitzinger arbeitet am Institut für Philosophie im Rahmen eines großen EU-geförderten Projekts zum Fragebereich Relativismus. Der Titel des Projekts heißt The Emergence of Relativism, Historical, Philosophical and Sociological Perspectives. Darüber werden wir vielleicht später noch einmal sprechen, über dieses Projekt. Herr Steitzinger führt durch ein Subprojekt, das sich beschäftigt mit dem Schwanken zwischen relativistischen Tendenzen und absolutistischen Ansprüchen in der Lebensphilosophie des 19. und 20. Jahrhunderts. Wir kennen uns aber schon viel länger, als er an diesem Projekt teilnimmt, hauptsächlich aus der Zeit, wo er seine Dissertation geschrieben hat, die sehr, sehr bemerkenswert und originell ist, über einen eigentlich sehr oft bearbeiteten Autor, über Walter Benjamin, hat er eine Dissertation geschrieben, die sich speziell auf Benjamins Jugendschriften und die Entwicklung einer Metaphysik der Jugend in diesen Jugendschriften beschäftigt. Wir werden, glaube ich oder hoffe ich, Zusammenhänge herstellen können zwischen dem Thema dieser Dissertation und was er darüber über das noch weiter geforscht hat und seinen jetzigen Interessen. Aber vielleicht beginnen Sie mal ein bisschen was zu sagen, was, wie Sie jetzt noch diese Arbeit an den Juvenilia, an den sozusagen voroffiziellen Schriften von Benjamin sehen und was man da insgesamt was lernen kann, was es für Sie bedeutet hat, diese doch wirklich sehr, sehr detaillierte Forschungsarbeit durchzuführen.
Ich meine, gerade wenn Sie das betonen, dass es so eine detaillierte Forschungsarbeit war über einen Autor, der sehr oft und wirklich auch sehr intensiv schon behandelt worden ist, fällt mir natürlich zunächst etwas ein, was man jetzt gar nicht mit Walter Benjamin verbinden würde. Ich habe daran gelernt, wissenschaftlich zu arbeiten, in einer ganz gewissen Weise. Nämlich sich eben gerade bei einem Autor, der eigentlich sehr komplex ist, ja, und der eben auch schon sehr stark erforscht ist, ein kleines, machbares Thema zu suchen, ja, über das man dann zwar schon größere Zusammenhänge herstellt, aber sich zunächst mal quasi auf dieses Thema beschränken, ja. Denn das war quasi der Kern der Arbeit, zu sagen, es gibt da eine Phase im Denken von Walter Benjamin, eben seine Jugendschriften, die normalerweise nicht beachtet werden, also im besten Fall marginalisiert werden, oft ausgeschlossen werden oder einfach ins Spätwerk integriert werden. Und ich habe eben versucht, also einerseits, ich war immer schon skeptisch gegen die Versuche, aus Benjamin einen einheitlichen Autor zu machen. Und diese Jugendschriften waren gewissermaßen mein Hebel dafür, auch zu zeigen, ja, dass in diesem Sinne also Foucault recht gegeben werden kann. Am Anfang eines Schreibens ist immer Unstimmigkeit, Inkohärenz und so weiter, ja. Weil irgendwie diese Jugendschriften, gerade weil Benjamin darin sehr philosophisch argumentiert, metaphysisch argumentiert, ja, gar nicht ins Gesamtwerk passen und auch quasi politisch, sozial gar nicht in den Rahmen passen, in dem man ihn normalerweise stellt, nämlich eben sehr weit links und je nachdem, wie man darüber denkt, aber sagen wir so, die normale Anschauung ist schon, dass er eher ein marxistischer Autor ist, ja. Und diese Jugendschriften haben dem Widersprechenden vollständig, ja. Er ist darin sehr idealistisch, aber gerade in diesem Idealismus verbirgt sich ein ganz starker gesellschaftspolitischer Anspruch. Und das hat mich, diese Spannung, diese doppelte Spannung, also Idealismus, aber dennoch gesellschaftspolitisch. Und ein etwas Besonderes im Gesamtwerk, ja, das hat mich an dem jungen Benjamin fasziniert, ja.
Ein Aspekt dieses Wortes Detail in dem Zusammenhang ist natürlich auch, dass die Texte, mit denen Sie sich beschäftigt haben, ja wirklich noch vor denen liegen, die man normalerweise als Frühschriften bezeichnet und auf die Ihre Beschreibung ja zum Teil auch noch in einer gewissen Weise passt. Also die haben ja auch noch immer dieses metaphysische Pathos oder dieses Pathos, sich in Denktraditionen zu orientieren, die von Kant oder auch aus ganz anderen Bereichen damals auch schon oder noch der George Schule gehören oder dergleichen. Im Unterschied dazu ist es aber doch so, dass diese Texte, die Sie behandelt haben, wirklich zu einem großen Teil auf dieses Konzept der Jugendlichkeit oder der Jugend als solche zentriert sind. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was ihn auch in eine andere und für uns vielleicht jetzt nochmal interessantere Filiation stellt mit älteren und mit späteren Ausprägungen von intellektualistischem Jugendkult oder überhaupt mit Jugendbewegung als teilweise auch politischer Bewegung.
Genau, also das ist ja auch eigentlich schon die Verbindung zur Lebensphilosophie. Das heißt, das wäre ein anderer, auch allgemeiner Moment, der aber da ganz konkret ist. Also in diesen Jugendschriften ist quasi die Theorie, ja, eben eine Metaphysik der Jugend zu entwickeln, um den Begriff der Jugend, ja, eine eigene Weltanschauung auch und eine neue Religiosität, wie Benjamin an einer Stelle auch mal sagt, die neue Religiosität der Jugend, quasi zu konzipieren, quasi damit einen ganz expliziten politischen Anspruch und praktischen Anspruch zu verändern, nämlich die Gesellschaft zu verändern. Also das ist deshalb im Zusammenhang mit der Lebensphilosophie, weil die Lebensphilosophie da ganz stark auch die Deutungsmuster, ja, für diesen Anspruch zur Verfügung gestellt hat. Also man kann sich das so vorstellen, um 1900, Musil sagt das mal sehr schön in Mann ohne Eigenschaften, es gab dieses magische Datum der Jahrhundertwende, ja. Und das war vor dem Hintergrund, dass man die Gesellschaft in Wien und auch in Berlin als sehr erstarrt wahrgenommen hat. Und in diesem Moment, ja, wo einerseits der Fortschrittsoptimismus von Mitte des 19. Jahrhunderts ein bisschen langsamer wird, ja, und zugrunde geht, und wo man andererseits aber, wo es allein quasi durch den völligen Zufall der Jahrhundertwende, ja, dass dieses Datums ja eine neue Hoffnung gibt, da spielt der Begriff der Jugend eine zentrale Rolle. Nämlich einerseits, dass diese Hoffnung auf etwas Neues einerseits ja antizipiert ist, ja, nämlich die Jugend ist selbst immer schon quasi das utopische Ideal, das verwirklicht werden kann, und das hat vor allem damit zu tun, dass die Jugend freigestellt war vor der Arbeitswelt und so weiter. Es gibt also eine soziologische Voraussetzung dafür, dass die Jugend so realisiert hat werden können, ja. Und zum anderen, dass die Jugend einen auch dorthin führen werde. Also Jugend ist zugleich Moment der Erneuerung und auch Zielpunkt der Erneuerung. Und das ist quasi eingebettet wirklich in diese typisch, könnte man sagen, lebensphilosophische Oppositionsbildung, ja. Also Leben, das Leben gegen das Entstarte. Und was da im Hintergrund ist, deswegen so wichtig, dass sie außerhalb der Arbeitswelt steht, ist, dass man unter Anführungszeichen zu leiden beginnt an der Ökonomisierung der Welt, ja. Und dass quasi diese Entfremdungsphänomene einerseits quasi offensichtlich werden und andererseits natürlich auch theoretisch bearbeitet werden, und da ist die Lebensphilosophie entscheidend. Und ich meine, es ist auch dann historisch nicht zufällig, dass das in Deutschland so stark war, weil halt in Deutschland im späten 19. Jahrhundert die Industrialisierung abrupter und in einer Geschwindigkeit quasi vonstatten gegangen ist, die weltweit seinesgleichen sucht. Und man da quasi dann auch wirklich, wenn man von Entfremdung spricht, wusste man noch, was man quasi verloren hat, ja. Das könnte man
vielleicht sagen. Also Kapitalismuskritik, Industrialisierungskritik, Rationalismuskritik, das sind Elemente, die aber natürlich auch diese philosophische Strömung der Lebensphilosophie in Verbindung setzen mit solchen, die sehr viel älter sind. Also die noch in die Zeit vor dem Beginn des 19. Jahrhunderts teilweise zurückreichen, die ja schon Impulse sind in romantischen ökonomischen Theorien und dergleichen. Und am anderen Ende mündet jetzt dann auch nochmal in eine Frage an Sie, diese Erwartung gegenüber der Jugend. Glauben Sie, dass das in Benjamins eigener intellektueller Biografie dann nochmal eine spezielle Rolle spielt, dass eben genau die Ernüchterung über die ursprüngliche Kriegsbegeisterung vor dem Weltkrieg sich so besonders stark darin ausdrückt, dass das, was da vernichtet worden ist, vor allem eine Jugend gewesen ist? Also Sie haben in Ihrer Arbeit festgehalten, dass Benjamin wirklich in einer ganz erstaunlich radikalen Weise die Inhalte dieser Schriften, die Sie bearbeitet haben, und die Schriften selbst dann von seinem eigenen Werk und von seiner weiteren Entwicklung abgetrennt hat. Glauben Sie, dass das etwas mit dieser Ernüchterung über die Ereignisse des Weltkriegs was zu tun hat?
Also ich würde es so formulieren, er trennt sich radikal ab, setzt sich aber sein gesamtes Leben kritisch damit auseinander, ja. Und das ist quasi, war ein anderer Moment meiner Arbeit, dass ich einfach was in anderen Interpretationen gerne, ja, als Kritik an Hegel, Kant oder George genommen wird, erweist sich eigentlich als Selbstkritik, auch wenn Benjamin selbst über Kant Georgi und Hegel schreibt. Das ist das Interessante, dass es einerseits, es war etwas, was er radikal von sich gewesen hat, aber gerade in dieser radikalen Geste zeigt, dass das bleibt, ja, als quasi als ein Punkt, an dem er sich abarbeiten muss. Also die Trauerarbeit bleibt, und ich würde sagen, die Trauerarbeit bleibt viel länger, als man das annimmt. Und das hat natürlich wirklich damit zu tun, also es ist auch wieder so ein Konglomerat, es war quasi die eigene Jugend, die zugrunde gegangen ist, und Benjamin hat quasi gemerkt, weil für ihn das auch kondensiert ist im Selbstmord seines Jugendfreundes, Heinle, dessen Gedichte er ein Leben lang publizieren wollte, ja, Benjamins eigener Nachlass ist verloren gegangen, aber andere Freunde von Benjamin vor allem und auch von Heinle H., in deren Nachlässen haben sich viele Gedichte gefunden, die jetzt im Frühjahr auch bei Katmos erscheinen werden, von mir herausgegeben. Und Heinle beginnt am Vorabend des Ersten Weltkriegs Selbstmord. Und das, Benjamin wird in späteren Briefen, wenn er von Heinle spricht, immer nur von meinem Freund sprechen. Und es war eine ganz enge, auch komplizierte Freundschaft, aber das war wirklich sein Freund, und in ihm war für ihn verkörpert die Jugend, die Idee der Jugend, der Tod der Jugend, ja, durch seinen Selbstmord, und dann aber auch, wie sehr diese Idee mit Schuld dran ist, dass es diesen Tod gegeben hat, ja. Und das ist, daran erklärt sich ein bisschen die radikale Ablehnung von Stefan Georgi. Weil das sind genau die Ideen, die im Stern des Bundes und so weiter formuliert worden sind. Und Leute wie Georgi, ja, tragen diesen Mythos weiter. Und jemand wie Benjamin, ja, kehrt sich davon ab und beginnt das abzuarbeiten und zu radikalisieren. Und dieser Zusammenhang wieder von einer ganz schon auch persönlichen Trauerarbeit auf der einen Seite und andererseits, ja, einer Auseinandersetzung dann schon mit einer starken Theorie auch, die damit verbunden ist, das kennzeichnet auch Benjamins Schriften, und das macht sicherlich viel der Faszination von ihm aus, aber auch der Schwierigkeit der Rezeption, weil ganz einfach dadurch es nahe liegt, Benjamin Forschung in Benjamin Kult übergehen zu lassen. Everything
is new.
Lassen Sie mich nochmal auf einen anderen Punkt zurückkommen, den Sie ganz am Anfang angesprochen haben. Sie haben gesagt, mit dieser Arbeit, mit dieser Dissertation über Benjamin haben Sie etwas gelernt oder sich angeeignet, was Sie nennen das Forschen in der Philosophie, und ich verstehe ein bisschen so unterschwellig im Gegensatz zu dem Entwerfen, zu dem systematischen Denken oder zu dem rein konstruktiven. Forschen in der Philosophie hat heute meistens ein bisschen eine andere Bedeutung. Also ich habe einen Freund gehabt, der hat mal vor vielen, vielen Jahren schon gesagt, es gibt zwei große Anreize in der Philosophie, was zu machen. Das eine ist eben, die Philosophie historische Forschung wirklich ernsthaft zu betreiben, und das andere ist, logisch konstruktiv zu denken, weiterzudenken auf den Linien, die in der analytischen Philosophie des frühen 20. Jahrhunderts ausgelegt worden sind. In einer gewissen Weise verbinden Sie jetzt beides ein bisschen miteinander, zumindest insofern Ihr Projekt in dieses größere Projekt von Martin Kusch eingebunden ist. Aber das würde mich doch auch interessieren, jetzt noch mal ein bisschen allgemeiner zu hören und vielleicht auch in Bezug auf diese Frage Lebensphilosophie, was Sie da sagen würden, was macht eigentlich historische Forschung in diesem Sinn aus? Sie haben ja eine Detailfrage schon erwähnt, mit der man den Kontakt mit Michel Foucault nicht vermeiden kann. Historische Forschung in der Philosophie immer sozusagen als erstes einen Kontingenzraum zu berücksichtigen hat, aus dem heraus so etwas wie Ideen sich verfestigen, um nicht zu sagen Theoriebildung entsteht, oder aus dem heraus sich überhaupt erst Gegenpositionen entwickeln oder ähnliche Dinge. Das 19. Jahrhundert ist eine unglaublich riesige Masse von Philosophie und von philosophischen Elementen und Verwerfungen und dergleichen. Das ist nur bis zu einem gewissen Grad aufgliederbar, indem man von Schulen spricht oder indem man traditionelle wissenssoziologische Methoden verwendet. Und die Lebensphilosophie ist eigentlich ein besonders schwieriger Fall, weil das eben eigentlich keine Schule ist, wenn man es etwa vergleicht mit der Phänomenologie oder dergleichen, sondern es ist sowas wie ein Trend, oder? Wollen Sie vielleicht ein bisschen was Methodologisches zu diesen zu Ihrer Arbeit sagen?
Ich meine, zum einen ist es zuerst, das Erste, was mir einfällt, ist natürlich, dass wenn man beobachtet oder wenn man mal feststellt, ja, dass es einen Zusammenhang zwischen Philosophie und Geschichte gibt und dass die Philosophie selbst auch eine Geschichte hat, dann stellt man natürlich zunächst schon gleich mal eine systematische Fragestellung. Und das ist das, weshalb dann auch diese historische Periode und insbesondere die Lebensphilosophie so interessant ist. Man findet nirgends Autoren, die radikaler, ja, sich genau diese Frage gestellt haben. Was passiert mit der Philosophie, ja, wenn wir anerkennen, dass sie selbst eine Geschichte hat und dass wir ihre Geschichte quasi mit einbeziehen müssen, wenn wir darüber reflektieren, was Philosophie ist. Man wird kaum eine Periode finden, wo quasi mehr Bücher mit dem Titel Was ist Philosophie oder das Wesen der Philosophie entstehen. Und eben Autoren wie Deltay und Simmel sind Autoren oder eigentlich auf seine Weise natürlich auch schon Nietzsche mit Von Nutz und Nachteil der Historie für das Leben und so weiter, die radikal diese Frage stellen.
Darf ich mal kurz was einwerfen? Es ist ja auch interessant, dass genau in dieser Periode so um den Anfang des 20. Jahrhunderts oder im ersten Viertel diese großen, auch heute noch gültigen Projekte von Ideengeschichten, Begriffsgeschichten der Philosophie entstanden sind und entsprechend Journale und Lexika gegründet wurden. Das sind die Dinge, die eigentlich am ehesten unbeschadet viele Wandlungen im Laufe des 20. Jahrhunderts überstanden haben, während sowas wie Lebensphilosophie als solche etwas ist, was man mehr oder weniger wieder entdecken oder dem man erst eine Kontur geben muss.
Das stimmt, ja, aber da ist die Lebensphilosophie selbst auch wieder nicht paradigmatisch für die Zeit, weil wenn Sie denken, die Ansätze der Phänomenologie sind völlig unbeschadet, werden die bis heute übernommen. Ja. Und zugleich, wieder anders ist es mit dem Neukantianismus, und das wäre auch eine interessante Frage, auch wenn es jetzt wieder Tendenzen gibt, auch neukantianische Perspektiven in der Wissenschaftsphilosophie zu bedenken, muss man ja schon sagen, dass der Neukantianismus gerade auch als historisches Phänomen fast noch toter ist als die Lebensphilosophie, ja, um das irgendwie zuzuspitzen, ja. Und es ist das auch das Interessante an unserem Projekt in diesem Kontext, dass Mainz nicht das einzige historische Projekt ist, sondern dass es drei historische Projekte gibt, wo man eben quasi insbesondere dieses späte 19. Jahrhundert, dass das stark aufgearbeitet wird, auch zum Beispiel die Soziologie der Zeit, der Historismus und insbesondere im Historismusprojekt von meiner Kollegin Katharina Kinzel auch neukantianische Perspektiven. Ja. Es ist auch immanent für das Projekt sehr interessant, die Diskussionen, die dadurch entstehen. Ich meine, um zurückzukommen zu Ihrer Ausgangsfrage. Also ich habe jetzt zunächst schon mal versucht, diese methodische Frage zu verbinden mit dann auch der inhaltlichen Frage. Wenn ich jetzt sie rein methodisch betrachte, ist es natürlich, in gewisser Weise tritt man immer mit einem systematischen Interesse auch an philosophiegeschichtliche Perioden, Autoren und so weiter heran. Ja. Und zunächst verkompliziert das mal die ganze Sachlage. Und das ist sicher etwas, was gerade auch bei aktuellen Philosophen, die mit historischen Autoren arbeiten, nicht immer genügend reflektiert wird. Denn dann, also man hat eine systematische Fragestellung, entwickelt die natürlich auch in der eigenen Sprache, findet dann, und in meinem Fall war es wirklich quasi diese Renaissance des Begriffs Lebens oder quasi die Konjunktur, stärker die Konjunktur des Begriffs Lebens in der Lebenswissenschaft. Ja? Und ich dachte mir, es ist doch fatal, wenn in den Wissenschaften der Begriff Leben so eine fundamentale Bedeutung gerade bekommt, ja, und die philosophische Reflexion zu diesem Begriff, die es gegeben hat, im frühen 20. und im späten 19. Jahrhundert völlig abgebrochen ist. Ja? Und das war quasi dieses Derivat, war der Ausgangspunkt meines Interesses für Lebensphilosophie dann nach meiner Dissertation. Ja. Und wenn man das macht, dann hat man aber hier schon zunächst eben Fragestellungen aus der Gegenwart, man hat historische Autoren, man beobachtet Ähnlichkeit, Differenz und diese Autoren und quasi das historische Material kann und muss man dann auch auf verschiedene Weise bearbeiten. Man muss es historisch bearbeiten, man muss es kontextualisieren, man muss quasi den Autor selbst zu Wort kommen lassen, man kann den Autor kritisch weiterdenken aus der gegenwärtigen Perspektive, man kann ihn quasi, aber das ist dann schon ein anderer Schritt. Man kann ihn kritisch aktualisieren, ja. Und das ist selbst auch wieder, und ich würde sagen, ein Problem jetzt der historischen Forschung in der Philosophie ist, dass aufgrund dessen, dass eigentlich historische Forschung, rein historische Forschung kaum Anerkennung hat, ja, beides immer Hand in Hand geht und vermischt wird. Ja, es wäre besser, ja, also wenn man schon deutlich macht, dass man nicht sagen kann, über historische Autoren arbeiten ist nur historisch arbeiten, sondern man kann systematisch und historisch darüber arbeiten, dass man aber wirklich eine Methodik entwickelt, wie man das und wie man das kombiniert und wie man das auch am besten macht. Ja.
Also Sie haben mich ja darauf aufmerksam gemacht, dass es Ihnen auch ein Anliegen ist, einfach eine Konfrontation herzustellen, zum Beispiel hinsichtlich des, sagen wir mal, Oberbegriffs in diesem großen Projekt, Oberbegriffsrelativismus, zwischen gewissen Aspekten der Philosophie des 19., frühen 20. Jahrhunderts und dem, was man Diskussion über Relativismus in der zeitgenössischen angelsächsischen Philosophie nennt. In einer gewissen Weise, glaube ich, ist ja diese Diskussion, die da heute sehr prinzipiell und sehr theoretisch zum Teil geführt wird, kann man mal zurückführen auf Autoren wie hauptsächlich Donald Davidson, Diskussionen zwischen Davidson und Rorty oder auch auf jemanden wie Nelson Goodman, Diskussionen über so einen Begriff wie Conceptual Schemes oder anders übersetzt vielleicht Kategorien oder Voraussetzungssysteme, die dafür verantwortlich sind, ob bestimmte Wahrheitsansprüche oder bestimmte Legitimationsansprüche für Behauptungen Geltung haben oder nicht und dass es da eben eine gewisse Relativität gibt. Sie haben, das sind zum Teil Diskussionen, wo man wirklich nicht so ohne weiteres dran denken würde, die auf einen Hintergrund im 19. Jahrhundert zurückzubeziehen. Aber was Sie mir mal gesagt haben, dass Ihr hauptsächliches Interesse jetzt ist, nämlich kulturphilosophische Aspekte der Lebensphilosophie, da wird das schon ein bisschen plausibler, weil mit der Entstehung sozusagen echter, auch wissenschaftlich orientierter oder wissenschaftlich geeichter oder legitimierter kulturphilosophischer Konzepte, da kann man schon so etwas beobachten wie Auseinandersetzungen mit Fragen des Relativismus, oder? Vielleicht, dass Sie dazu noch ein bisschen was sagen. Ich glaube, das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass Sie sich ursprünglich von Ihrem ursprünglichen hauptsächlichen Interesse an Dilthey mehr als auf Simmel orientieren, diese.
In diesem Projekt soll ich wirklich eine Geschichte der Lebensphilosophie von Nietzsche und Schopenhauer bis zur Verbindung mit dem Nationalsozialismus schreiben. Und meine Hauptschwerpunkte in den letzten eineinhalb Jahren waren Dilthey, Simmel und jetzt auch vor allem Nietzsche, ja. Und Lebensphilosophie im Nationalsozialismus. Das sind so gerade das, woran ich am meisten arbeite. Und was, ich meine, das ist etwas, wenn das Projekt stammt ja, hat ja Martin Kusch konzipiert und die Idee war ja aufgrund dessen, dass überraschenderweise ja, das Thema Relativismus als zurückkehrt in die Philosophie, sich die Geschichte und Entstehung dieser Denkform historisch zu beobachten, also quasi historisch auch zu analysieren und zu untersuchen. Ja. Und zunächst ist es quasi, und Martin Kusch meint immer, es ist jetzt nicht notwendig, ja, auch einen systematischen Zusammenhang zwischen den historischen und den aktuellen Debatten herzustellen. Nur es passiert ganz einfach. Und das ist gar nicht, dass man, also zum Beispiel, ich forciere das auch nicht, sondern es ist nur spannend, da ich in diesem Projekt selbst über die systematischen Projekte, die wir haben und über die gemeinsamen Lektüren, die wir machen und die Gäste, die wir haben, mit aktuellen Diskussionen konfrontiert werde, ja, und die auch lese, finde ich einfach eben Motive wieder, ja, die ich aus ganz anderen Zusammenhängen und aktuell insbesondere in der Wahrheits- und auch Erkenntnistheorie von Simmel kenne. Diese Idee der Conceptual Schemes, das ist quasi wirklich das Zentrum von Simmels Kulturtheorie, ja, der Kultur begreift als ein Pluriversum, ja, autonomer Formwelten, ja, und das quasi das Kunst, Wissenschaft und so weiter sind alles autonome Formwelten, die uns ermöglichen, den Stoff immer unter Anführungszeichen bei Simmel der Welt wahrzunehmen. Und also er hat im Grunde einen konstruktivistischen Ansatz. Und um das nur ganz kurz zu sagen, es gibt da quasi überraschende Ähnlichkeiten und einerseits ermöglicht mir die Auseinandersetzung mit den gegenwärtigen Autoren, ja, meine historischen Autoren besser zu verstehen, ja, und zugleich ermöglicht mir auch einerseits die historischen Autoren kritisch systematisch weiterzudenken und überraschenderweise, wirklich überraschenderweise, kann ich quasi Gedanken aus dieser Arbeit, Argumente aus dieser Arbeit in die aktuelle Debatte sogar einbringen. Ja? Und das ist wirklich etwas, ein Mehrwert, der sich ergeben hat, der gar nicht notwendig gewesen wäre. Bei einem Autor wie Nietzsche ist das insofern einfacher und offensichtlicher, weil es im angelsächsischen Raum eine sehr intensive und offen gesagt meiner Ansicht nach wirklich sehr gute Nietzsche-Debatte gibt, die auch davon lebt, dass seine Texte systematisch interpretiert werden. Und zugleich gibt es da auch eine sehr diverse historische Auseinandersetzung mit Nietzsche. Everything is new. I cried everything. Everything is new. And I cried everything. Everything is new. Everything is new.
In dem Buch The Crisis of Reason von dem Oxforder Historiker J.W. Barrow wird auch auf einen Zusammenhang hingewiesen zwischen Vernunftkritik, das heißt Aufklärungsrationalismuskritik, die natürlich schon sehr viel älter ist, die schon die Romantik stimuliert hat oder von der Romantik ausgeht, und diesem Interesse an der Kultur als Formtypus. Er macht zum Beispiel darauf aufmerksam, dass in diesem Zusammenhang so ein Buch wie Die Kultur und Kunst der Renaissance von Burckhardt einen enormen Einfluss als Vorbild auch im philosophischen Denken und natürlich nicht nur für Nietzsche gehabt hat. Das wäre etwas, was mich auch interessiert. Relativismus als solcher, Relativismus ganz abstrakt genommen, ist ja, wenn man ihn negativ verstehen will, immer am einfachsten zu verstehen als Kritik an einem homogenen, festgefügten und eindeutigen Verständnis von Vernunft, von Aufklärung, von Fortschritt durch Aufklärung. In diesem Sinn kann man ja sagen, dass auch schon allererste Ansätze zu Kulturentstehungstheorien wie bei Herder, von denen auch schon Goethe beeinflusst war und dann die wirkliche romantische Philosophie beeinflusst haben, schon sowas wie Grundlagen für die Entstehung von relativistischen Philosophien gewesen sind, in diesem negativen Aspekt. Das müssen keine relativistischen Positionen werden. Es gibt auch universelle Kulturtheorien. Eine spezielle Variante ist dann natürlich dann diese Theorien, die ja vielleicht auch in ihrem Zusammenhang eine Rolle spielen, wie die von Spengler, die so Kulturzyklus-Theorien sind, die sowohl Mannigfaltigkeit wie auch ein Prinzip der Vereinigung oder der Vereinheitlichung eines von kultureller Entwicklung beinhalten. Haben Sie sich diese Idee des Jugendkults bei Benjamin, das fällt mir jetzt nochmal ein, das ist ja auch etwas, was in dieser Phase auf Winkelmann, auf die Frühromantik in einer gewissen Weise zurückgeht. Haben Sie sich mit diesen Verflechtungen am Anfang sozusagen des Relativismus oder der Philosophie des individuellen Lebens oder so auch beschäftigt?
Wir haben in unserem Projekt, im ERC-Projekt, einen Doktoranden, Nils Wilschut, der über Herder seine Dissertation schreibt, der sich exakt mit diesen Formen und eben insbesondere mit Herder und der Wirkung von Herder auseinandersetzt. Es stimmt auch, dass es da natürlich wieder eine Verbindung zur Jugend gibt, und zum Beispiel, es gibt ja auch von Hegel ein Jugendwerk, für das der Begriff Leben auch eine zentrale Rolle spielt, und es war etwas, was ich immer im Hinterkopf habe, dass es sehr interessant wäre, sich diese Jugendschriften von Hegel anzusehen und zu fragen, ob es da auch so ein Phänomen, solche Juvenilia gibt, die eigentlich eigenständiger sind, als man annimmt, quasi retrospektiv, und sich dann die Frage stellen, weshalb Hegel vom Leben zum Geist geht und was für Konsequenzen das eigentlich für seine gesamte Konzeption und für seine Philosophie hat. Ja. Das war ein bisschen im Hintergrund. Zum Relativismus. Ich meine, zunächst das Erste, was man in historischen Debatten lernt und was bis heute eigentlich dann auch relevant ist, ist, dass Relativismus zunächst mal ein philosophiepolitischer Begriff ist. Relativismus wird meistens und immer noch verwendet, um Leute zu diskreditieren, um Leute auszuschließen aus dem Bereich der Philosophie. Weil das Selbstverständnis der Philosophie so stark ist, ja, dass es absolute objektive Ansprüche stellt, ja, ohne auch vielleicht hinterfragen zu müssen, was das wirklich bedeutet und ob das möglich ist. Und das kommt eben im 19. Jahrhundert dann als Fragestellung. Ist Relativismus zunächst mal dieser ganz starke Ausschlussbegriff?
Das ist ja selber eine Denkfigur, die Sie bei Simmel entlehnt haben könnten. Der sagt, was kennzeichnet denn Philosophie in ihrer Entwicklung bis jetzt? Ja. Wir haben es da mit einer unglaublichen Mannigfaltigkeit zu tun. Wie finden die überhaupt zusammen? Wie stellen sich die ihre Einheit vor in so einem Letztbegründungsprogramm, das sie alle teilen und mit dem sie natürlich dann jeden, der auf diese Vielfalt hinweist und diese Vielfalt zu begründen sucht, ausschließen aus ihren eigenen Reihen. Oder eben natürlich zum Beispiel auch das akademische Leben schwer machen.
Ne? Genau, bei Simmel haben Sie aber schon jemanden, der schon quasi das als Antwort auch formuliert auf das Problem. Ja? Quasi inhaltlich können die Absoluten schwer festgehalten werden im 19. Jahrhundert. Man kann es ganz einfach sagen, jemand wie Dilthey formuliert den Relativismus als Problem. Und für ihn ist dort, wo dieses Problem kondensiert, ist die Philosophie. Ja? Also die Philosophie, die, könnte man sagen, absolutesten Ansprüche stellt, die wird nun konfrontiert damit, dass es so unendlich viele Systeme und so weiter gibt. Ja? Und damit scheint ihr innerster Anspruch ja zu erodieren. Ja? Dilthey wird ja auch gern für einen Relativisten gehalten, er ist es aber nicht. Ja? Also in seinem Selbstverständnis nicht. Und was ein Relativist ist, ist ja dann wieder eine andere Frage. Ja? Aus heutiger Perspektive ist die anders zu beantworten wie im 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert gibt es im Grunde keinen festen Begriff. Ja? Und jemand wie Dilthey formuliert den Relativismus als Problem und die Lösung ist für ihn dann quasi die Geschichte selbst. Er sagt das einmal sogar, das was quasi die Krankheit ist, soll auch der Arzt werden. Ja? Weil für ihn ist das geschichtliche Bewusstsein, dass das dann in sich selbst sehr wohl auch eine Allgemeingültigkeit hervorbringen kann. Es ist im Grunde eine dialektische Bewegung. Er meint, wir müssen das Chaos der Systeme so weit wie möglich produzieren, ja, und dann werden wir auf einen tieferen Zusammenhang zwischen den historischen Relativitäten und den allgemeinen Gültigkeiten stoßen. Und das ist quasi die Dilthey'sche Lösung, die eben Relativismus als Problem und als Lösung quasi eine neue Form von Allgemeingültigkeit, ja, die aus dieser Bewegung heraus entsteht. Simmel ist deshalb eine so besondere und interessante Figur, weil er meines Wissens der erste Autor im 19. Jahrhundert ist, der sich zum Relativismus positiv bekennt und dessen ganze Theorie darin besteht, eigentlich vor allem seit der Philosophie des Geldes. Ja. Er formuliert eigentlich ein ähnliches Problem wie Dilthey und sagt nur, ja, aufgrund dessen müssen wir neu bestimmen, was Objektivität und so weiter bedeutet und der Relativismus ist dasjenige, was uns das ermöglicht. Ja. Und dann entwickelt er quasi in sich selbst, er selbst entwickelt einen positiven Begriff des Relativismus. Ja. Und das unterscheidet ihn dann von Autoren wie zum Beispiel wie Dilthey.
Aber was ihn von einem Autor wie Hegel oder mit der Geschichtsphilosophie Hegels unterscheidet, ist dann eben, dass dieses Zusammenfinden in eine Einheitlichkeit durch eine Kontingenz hindurchgeht und nicht durch sozusagen eine quasi logische Entwicklung des Begriffes oder nicht gehalten wird in seiner Entwicklung durch so einen durchgängigen Begriff wie die Selbstbeziehung oder Selbstfindung des Geistes oder des Absoluten oder dergleichen.
Bei Dilthey ein bisschen schon zum Beispiel. Ja. Also das ist aber der wirklich zutreffende Vorwurf von Gadamer an Dilthey ist, dass im Grunde dann doch wieder im Bereich der Geschichte und des geschichtlichen Bewusstseins bei einer Figur wie der Selbsttransparenz des Selbstbewusstseins ankommt. Es ist halt das geschichtliche Selbstbewusstsein, also quasi der objektive Geist. Ja. Ist zwar nicht der absolute Geist, aber er spielt eine ähnliche Rolle wie bei Hegel. Bei Simmel ganz im Gegenteil, genau, überhaupt keine Einheit. Dialektik ohne Versöhnung hat Michael Landmann wirklich sehr schön genannt, das was bei Simmel am Ende steht. Das heißt, Simmel formuliert als solche Sätze zuerst vom relativistischen Charakter des Seins und meint, dass wir am Ende dann wirklich nichts anderes haben als die Wechselwirkungen zwischen den, also zwischen auch den subjektiven Elementen, aber dass aus dieser Wechselwirkung etwas Objektives entsteht. Und in der Wahrheitstheorie würde man heute so eine Position kohärentistisch nennen. Und genau das formuliert er eigentlich quasi mit den damaligen Mitteln formuliert er eine so eine kohärentistische Position. Spengler selbst ist auch deshalb interessant, ich meine, zunächst ist das natürlich ein interessantes Phänomen, ja. Vermutlich einer der wirkungsmächtigsten Philosophen seiner Zeit, was, wenn man ihn heute liest, schwer nachzuvollziehen ist, aber alle haben ihn gelesen, auch Leute wie Wittgenstein und so weiter, der sich in seinen Tagebüchern überraschend positiv auf Spengler bezieht, also jemanden, den man jetzt nicht unmittelbar in die Nähe von Spengler stellen würde, auch Hermeneutiker wie Georg Misch. Und der Untergang des Abendlands ist deshalb ein interessantes Buch, weil auch Spengler einer der wenigen ist, der eigentlich eine relativistische Position für sich in Anspruch nimmt. Er nennt sie Skepsis, ja. Und das, was Sie formuliert haben, als, dass das dann doch wieder ein Universum, also, das Interessante ist, dass sich das bei Spengler selbst als eine Ambivalenz zeigt. Weil er sagt eigentlich, auch meine eigene Position ist völlig abhängig von dem Kontext, in dem ich stehe. Wir sind die untergehende abendländische Kultur und in jeder untergehenden Kultur ist Skepsis, ja, die einzige Haltung, die wir einnehmen können. Und unsere Form der Skepsis in dieser faustischen abendländischen Kultur ist die historische Skepsis. Wir führen alles auf seine kontingenten Gründe genealogisch zurück, ja. Und das behauptet er als seine Position. Zugleich haben sie aber natürlich recht, ja. Möchte man ihn immer fragen, ja, wenn das so ist, wie können Sie denn dann, Herr Spengler, eine Theorie der Kultur entwickeln, die für alle Kulturen gilt, ja. Es ist ja so, dass er die Kulturen dann sehr wohl wie Lebewesen, wie Organismen behandelt, ja. Und auch dieses Schema von Geburt, Kindheit, Jugend, Alter, Reife, Sterben hat, oder manchmal macht das auch mit den Jahreszeiten. Und die Frage, die man sich, also es ist der Untergründig dann sehr wohl ein allgemein gültiger, vielleicht nicht, aber ein universaler Anspruch, Kulturen funktionieren so, ja. Spengler selbst behauptet aber immer, dass seine Position nur relativistisch ist, weil bezogen auf nur aus der eigenen Kultur formulierbar, ja.
Wenn wir diese Zusammenhänge, Interesse am Leben, an der Kultur, am objektiven Geist, an der materiellen Kultur, an der Diversität von Kulturen, wenn wir diese Zusammenhänge betrachten im Hinblick auf das, was ihnen vorhergegangen ist, im Hinblick auf das klassische Aufklärungsdenken, den Fortschritts- und Wissenschaftsglauben des 18. Jahrhunderts, dann können wir das ja als Befreiungsbewegungen sehen. Dann können wir das als ein Aufbrechen sozusagen von Denkmustern betrachten, was sie erforschen. Wenn wir es zum anderen Ende hin betrachten, und Sie haben das schon mal angedeutet, dann ergibt sich ein sehr anderes Bild. Dann ergibt sich eben doch ein starker Eindruck von wichtigen Einflüssen dieser Lebensphilosophie auf die protofaschistischen, faschistischen Ideologien. Vielleicht könnten wir über diesen Zusammenhang, der ja einer der spektakulärsten eigentlich ist in Ihrem Projekt, noch ein bisschen etwas sagen.
Das zeigt auch eine gewisse Kontinuität in den Interessen meiner Arbeit, denn mit dem Begriff der Jugend, wäre auch quasi ein Fall in dieser Bewegung. Und mich hat dann in der Dissertation interessiert, den Begriff der Jugend quasi noch festzuhalten, wie er noch unschuldig ist. Ja, in dem Moment, wo eben Leute wie Benjamin, wo Landauer, wo Siegfried Bernfeld alle von diesem Begriff der Jugend begeistert waren. Und wir haben ja schon darüber geredet, dass Benjamin sich nach dem Ersten Weltkrieg, ja, abwenden wird vom Begriff der Jugend, und der Begriff der Jugend wird dann also in der Weimarer Republik rückt, da könnte man sagen, immer mehr in einen völkischen Zusammenhang. Ja? Also diejenigen, die an der Jugend festhalten nach dem Ersten Weltkrieg, sind zumeist eher dubiose Figuren. Und eine Figur, die da dazugehört, der Jugendgeber, ist zum Beispiel Goebbels. Ja? Und das zeigt sich auch in seinem Tagebuchroman Michael, der genau dieses Festhalten an der Jugend und dann auch aber quasi schon die Transformation dieser Idee in diesem anderen Zusammenhang deutlich macht. Ja? Und die Lebensphilosophie, also zunächst muss mal, ist es mal ganz wichtig, es gibt eine wirklich sehr einflussreiche Interpretation der Lebensphilosophie von Georg Lukács, ja, also von Schelling zu Hitler, die Zerstörung der Vernunft, der überhaupt quasi einen kausalen Zusammenhang zwischen der Entwicklung antiaufklärerischer Paradigmen im 19. Jahrhundert und der Heraufkommen des Faschismus sieht, ja, und der quasi über den Kamm schert, ja, die gesamten lebensphilosophischen Autoren, ja. Diese These ist wenig überzeugend, weil das so ein diverses Feld war, ja. Und man gerade in der Weimarer Republik sieht, dass, also in der Weimarer Republik haben wir den konservativen Spengler, ja, denn auch den ein bisschen ästhetisch konservativen Klages und den Sozialrevolutionär Theodor Lessing, ja, der quasi von den Ideen her ganz ähnlich Klages ist, aber politisch wirklich auf der entgegengesetzten Seite steht. Ja. Jetzt könnte man sich wieder die Frage stellen, inwiefern das mit dieser Logik der Extreme der 20er Jahre zu tun hat. Ja. Um es auf den Punkt zu bringen, also Es gibt in der Forschung unterschiedliche Ansätze. Also zunächst mal ist es Faktum, ja, dass diejenigen Philosophen, ja, die nicht nur Philosophen im Nationalsozialismus waren, sondern zumindest, ja, für eine kurze Zeit eine Philosophie des Nationalsozialismus entwickeln wollten, ja, dass einige davon Lebensphilosophen waren. Man muss aber auch wirklich relativierend dazu sagen, dass da genauso Neukantianer dabei waren, dass da Hegelianer dabei waren und dass ja auch ein Phänomenologe, ein Fundamentalontologe dabei war, der zumindest für einen Moment an das geglaubt hat, ja. Und das trifft auch auf einen Autor wie zum Beispiel Erich Rottacker zu, der aus der Lebensphilosophie kommt, der von Delta herkommt, schon in den 20er Jahren eine Begriffsgeschichte entwickelt, ja, und einen quasi einen philosophie-historischen Ansatz und einen geisteswissenschaftlichen Ansatz in Anschluss an Delta, und der dann ab 1934 eine Geschichtsphilosophie entwickelt, die den Nationalsozialismus wirklich als Möglichkeit sieht, den neuen Lebensbegriff, ja, den neuen Menschenbegriff, den neuen Menschenbegriff zu verwirklichen, ja, den er als philosophisch für den relevantesten hält. Das heißt, was die Philosophen, die Lebensphilosophen, die sich dem Nationalsozialismus zugewandt haben, als das Anziehen am Nationalsozialismus gefunden haben, war der Antihumanismus und quasi die praktische Umsetzung des Anspruchs, dass die rationalistische Welt der Aufklärung, ja, dem Untergang geweiht ist, in einer ganz gewissen Weise. Das ist die eine Seite. Also Rothacker ist ein Beispiel, andere Beispiele sind auch Autoren, wo man sich schon schwerer tut, von Philosophen zu sprechen, wie Krieg oder Alfred Bäumler, die auch eine Philosophie des Nationalsozialismus entwickeln, das heißt, die wirklich versuchen, wie Bäumler das später noch in einem Tagebuch sagen wird, nach 1945 den geistigen Gehalt des Nationalsozialismus bestimmen. Auch da findet man sehr viele typische Motive der Lebensphilosophie. Jetzt muss man da zum einen dazu sagen, dass das quasi nicht untypisch ist für die Zeit. Ja, in den 20er Jahren, mein Martin Kusch hat das in seinem Buch über Psychologismus mal so genannt, The Winner Takes It All, und The Winner in den 20er Jahren war die Lebensphilosophie. Auch Neukantianer wie Rickert werden Ende der 20er Jahre eine Erotik entwickeln, die quasi lebensphilosophisch klingt. Das heißt, in einer ganz gewissen Weise war die Lebensphilosophie das Paradigma, in dem man sich ausgedrückt hat in dieser Zeit. Insofern ist es absolut naheliegend, ja, dass sich auch Nationalsozialisten auf dieses Paradigma stützen. Ja. Darüber hinaus muss man aber ganz ehrlich auch sagen, dass es auch Gründe gibt, weshalb eine ganz gewisse Art der Lebensphilosophie, wie sie in den 20er Jahren entwickelt wird, nämlich insbesondere von Spengler her kommend ein Übergangsdiskurs zum Nationalsozialismus darstellt. Das heißt, es hat in der Lebensphilosophie Motive gegeben, die dafür prädisponiert waren, ja, für den Nationalsozialismus als ideologische Grundlage oder als geistige oder philosophische Grundlage sogar, das müsste man genau unterscheiden, zu dienen. Ja? Und dazu gehört die ganz spezifische Weise, wie durch die Lebensphilosophie Theorie und Praxis miteinander verbunden worden sind. Man darf nie vergessen, dass wir sehen den Lebensbegriff ganz gerne als das Andere der Technik, als Wir sind quasi geprägt von, wie Sie das gesagt haben, von der Romantik, von diesem romantischen Erbe im Lebensbegriff. Im späten 19. Jahrhundert gibt es aber auch einen ganz anderen Lebensbegriff, der stärker noch von Nietzsche herkommt, nämlich einer, der immer schon davon ausgeht, ja, dass Leben etwas ist, das formbar ist, ja, und das quasi mit dem Begriff des Lebens ist ein technischer Imperativ verbunden und ein Pathos der Veränderung, nämlich der politischen Veränderung der Wirklichkeit, ja. Und das ist quasi etwas, was wir jetzt auch in der Rückschau, ja, historisch, was diesen Zusammenhang zum Nationalsozialismus auch herstellt, ja. Weil was wir gerne vergessen, ist, dass der Nationalsozialismus aufgetreten ist als eine radikale Veränderung der Gesellschaft, ja. Also, als etwas, das eben genau ein neues Leben, eine neue Welt, einen neuen Menschen formt. Und es ist genau dieser Übergang dann auch quasi von der Lebensphilosophie in eine Anthropologie des neuen Menschen. Genau das ist die Transformation, die die Lebensphilosophie 1933
das
annimmt.
Würde ich sagen. Ja.
Und das ist dieses ja. wirklich interessante.
Das ist das Neue. Denn in der Phase nach der Französischen Revolution haben die Konservativen, die Anti-Aufklärer an der Aufklärung und an der Revolution genau das kritisiert, dass sie einen neuen Menschen schaffen wollte. Insofern hat sich in einer nachvollziehbaren, kontinuierlichen Linie sozusagen eine Verbindung ergeben und sozusagen das Motiv und das Ziel sich ausgetauscht. Also die jetzt Rationalitätskritiker operieren genau wieder mit dieser Idee einer neuen Form des Lebens. Und da spielt natürlich dieser Begriff der Jugend und der Jugenderziehung eine entscheidende Rolle.
Und das Zweite, was auch quasi, wenn man davon spricht, was das prädisponiert hat, die Lebensphilosophie dafür, man könnte sagen, nationalsozialistisch angeeignet zu werden, ist, dass die Lebensphilosophie oder ein Teil der Lebensphilosophie, um genauer zu sein, immer schon auch eine Reaktion auf das was man gerne Sinnvakuum der Moderne nennt. Ja? Das heißt, dass ganz bewusst ausgehend von der kulturphilosophischen Diagnose von Entfremdungserscheinungen auch eine kritische Position zu diesen Erscheinungen eingenommen worden sind, auf ganz unterschiedliche Weise. Das ist ja auch etwas, was man könnte sagen, wo der Nationalsozialismus angesetzt hat, ja. Also einerseits in dieser modernen Kritik, also man könnte das vielleicht so eine religiöse Seite nennen, ja, das wirklich versucht war, also der Nationalsozialismus stellt in gewisser Weise auch eine Ideologie dar, die einfach versucht hat, quasi dieses Vakuum der Moderne, dieses dahingehend auszunutzen, dass neue Sinnangebote geschaffen worden sind. Ja. Und da war die Lebensphilosophie philosophisch betrachtet und auch ideologisch betrachtet vermutlich der wichtigste Vorgänger, unter Anführungszeichen. Ja.
Lass uns mich noch einmal zurückkommen auf das, mit einem kleinen Umweg, noch einmal zurückkommen auf dieses große Relativismusprojekt. Sie haben eben gesagt, der Winner in dieser Zeit, in den 20er Jahren, das war die Lebensphilosophie. Und das stimmt auch in einer gewissen Weise. Ich glaube, bei dem Herausgeber des großen historischen Wörterbuchs der Philosophie, bei Joachim Ritter, kann man einmal in einer Beschreibung dieses Lexikonprojekts lesen, dass so etwas eben nur möglich ist aufgrund einer Bewegung, die sich in dieser Zeit vollzogen hat, die Philosophie, die Sprache der Philosophie nicht mehr unter dem Gesichtspunkt des Vergleichs von festgefügten Terminologien betreibt, sondern die Begriffe und die Gedanken, die Denkfiguren sozusagen in ihrer historischen Entwicklung betrachtet. Und er sagt das auch. Er sagt das auch, das ist in dieser Zeit vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 30er Jahre entsteht dieses Bewusstsein und in seiner Sprache, die ein bisschen eine andere ist, hat er auch den Begriff des Winners. Aber es ist ihm klar, dass genau in dieser selben Zeit diejenigen, die an dem Konzept einer wissenschaftlichen Philosophie festgehalten haben und sei es jetzt gestützt vom Neukantianismus oder von anderen Bewegungen an irgendeiner Form von Rationalismus, dass die in derselben Zeit die Ansprüche an die Wissenschaftlichkeit einer philosophischen Sprache immens verschärft haben. Also sozusagen die Verlierer, zumal wenn man das aus dem deutschsprachigen Bereich her sieht, die Verlierer haben in der Zeit, wo sie an der zweiten Stelle oder hinten angestanden sind, ihr Programm enorm verschärft. Und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat sich das umgekehrt. In einer gewissen Weise trägt dieses Projekt, und was Sie in diesem Projekt machen, genau dieser Doppelverschiebung ein bisschen Rechnung. Können Sie vielleicht abschließend noch ein bisschen was sagen zu den Inhalten, die für Sie interessant sind oder was auch methodisch für Sie interessant sind, ist noch einmal in der Auseinandersetzung mit der aus der analytischen Philosophie kommenden Diskussion über Relativismus, die ja auch eine Diskussion ist über, die ist ja in einem wesentlichen inhaltlichen Punkt eine Diskussion über die Bedeutung der Geschichte der Philosophie in der philosophischen Theoriebildung.
Ganz aktuell in meiner Auseinandersetzung mit Simmel sind es vor allem zwei Ansätze gewesen, die sehr produktiv sind, auf Simmel zu beziehen und mit denen ich mich auch auseinandergesetzt habe, um eben Simmel besser zu verstehen. Das ist die einerseits, was Sie schon erwähnt haben, dieser konzeptuelle Relativismus, Conceptual Relativism, obwohl man da immer dazu sagen muss, dass die Autoren wie Nelson Goodman, die unter dem genannt werden, sich ja selbst nicht als Relativisten gesehen haben, sondern immer höchstens als Pluralisten. Ja, obwohl das schon umstritten war. Rorty gehört auch dazu. Und was hier und aus dem entwickelt hat zum Beispiel eine amerikanische Philosophin wie Carol Rovane versucht gerade in der Ethik, ja, es gibt im angelsächsischen Raum ja eine ganz intensive Diskussion über Moral Disagreement, und das über diese Disagreement-Debatte, ja, eben auch die Frage geklärt wird, ob so etwas in eine relativistische Position möglich ist, haltbar ist, plausibel ist oder nicht. Und Carol Rovane macht mit ganz bewussten sich Stützen auf eben die Debatten, die von Nelson Goodman und so weiter angestoßen worden sind, hat sie vor einigen Jahren ein Paper publiziert, das den Titel trägt Relativism doesn't need disagreement, but Alternatives. Und bei ihr geht es um diese Idee der Alternativen. Das heißt, dass quasi Menschen können in so verschiedene Welten leben, ja, dass es keine logische Relation zwischen diesen Welten gibt, ja. Und das wäre quasi für sie die Kernidee einer relativistischen Position. Denn wenn zwei Menschen jetzt in einer ethischen Fragestellung aus diesen beiden unterschiedlichen Welten miteinander konfrontiert sind, dann gibt es keine Möglichkeit, dass ich von meiner Position her den anderen kritisiere. Was Carol Rovane verteidigt, diese Position auch wirklich in aktuellen Debatten und Diskursen, und was ich daran interessant finde, gerade auch mit einem ganz gewissen, mit einer ganz gewissen Tagesaktualität ist, dass sie meint, ja, aber das heißt natürlich nicht, dass man nicht auf etwas verweisen kann, was aus der anderen Position selbst, ja, ein prinzipielles Problem darstellt, ja. Nur weil ich jemanden aus meiner Welt heraus nicht kritisieren kann, heißt das nicht, dass ich die andere Welt quasi immer als ein in sich geschlossenes und plausibles Ganzes wahrnehmen muss, in der alles möglich ist, ja. Das ist ja immer der große Vorwurf gegenüber dem Relativismus, ist ja immer, dass er zu einem Anything Goes führt, ja. Und es geht quasi immer auch ganz stark darum zu zeigen, dass damit, also in unserem Projekt, der Relativismus auf eine so implausible Position festgeschrieben wird, dass er wirklich nicht haltbar ist, ja. Und die Tagesaktualität an dieser Idee von Carol Rovane, und ich möchte es ein bisschen auch quasi moralisch formulieren, ist, man ist schon verwundert in aktuellen Tagesdebatten, wie wenig Vertrauen, ja, wir Menschen in andere menschliche Kulturen haben, ja. Wir nehmen eher an, ja, dass in einer anderen Kultur absolut prinzipielle Standards, die für uns fundamental sind, nicht gelten, ja, als dass wir quasi dem anderen ja so viel Vorschuss geben, dass man sagt, ja, weil er ja zumindest auch ein Mensch ist, ja, wird er, auch wenn seine Kultur ganz anders ist als meine, wird auch die Prinzipien auf Prinzipien beruhen, die vielleicht nicht die meinen sind, ja, aber die ganz prinzipielle Standards, ja, dann doch auch eingehalten werden, ja. Das heißt, dass man die prinzipiellen Standards nur in der eigenen Form anerkennen kann, ja. Und alles andere glaubt, dass das quasi unlebbar ist in einer gewissen Weise. Das verwundert mich schon, und das ist ganz interessant.
Das hat auch was damit zu tun, dass man heute sehr, sehr stark dazu neigt, und der Humanismus etwas zu verstehen, was nur das Gegenteil von Antihumanismus ist, was einfach eine Art von Ideologie ist und man überhaupt nicht sieht, dass Humanismus sozusagen natürlich zu 90% aus der Entwicklung von Verständigungskultur und Interpretationstechniken besteht, die genau das ermöglichen. eine solche Wahrnehmung von differenten, aber einschätzbaren, bewertbaren Einstellungen, ja. Annahmen, Vorurteilen.
Ja. Ich meine, dieses Misstrauen dem anderen gegenüber und diese, wir haben ja ein bisschen darüber geredet, indirekt schon auch mit Leopardi und so weiter, diese negative Anthropologie, die es da gibt. Und es gibt da, ganz interessant, weil es gibt dieses berühmte, es stammt ja nicht von Hobbes, aber das berühmte Zitat von Hobbes, dass der Mensch ein Wolf ist. Das beginnt ja damit zu sagen, der Mensch ist der Mensch ein Gott oder der Mensch ist der Mensch ein Wolf. Und dann sagt Hobbes, der Mensch ist der Mensch ein Gott, wenn man darin sieht, wie sich Bürger einer Gesellschaft untereinander verhalten. Und der Mensch ist der Mensch ein Wolf, ist, wenn man Städte, also wenn man unterschiedliche Gesellschaften miteinander vergleicht. Und das ist schon, also das ist in gewisser Weise ein frappierendes Phänomen, das sich da auch wieder zeigt, ja. Also Relativismus könnte in dem Sinne ja dann schon wirklich einfach auch heißen zu vertrauen, ja. Dass eine andere menschliche Kultur, ja, nicht völlig implausibel funktioniert und dass dieses Minimalvertrauen ja eigentlich in unserer Alltagswelt sehr selten vorhanden ist, ist schon verwunderlich, ja. Everything is new.
I cry every